Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 275. Und Philipp, nach dem DeepSeek-Desaster, muss man ja fast sagen, am Tech-Markt haben sich natürlich einige Chancen ergeben. Und darum soll es heute gehen. Und ich würde sagen, wir starten, Philipp. Philipp, wie hast du diese Woche erlebt?
Tatsächlich mit 40 Grad Fieber und Grippe. Das Gute ist aber, somit war ich nicht gewillt, groß in mein Depot zu schauen, Marcel. Und Stand heute, wir nehmen Donnerstag, den 30. Januar auf, hat sich eigentlich nicht viel getan. Das Depot ist genau da, wo es nach Montag vermutlich stand. Ich bin super entspannt, aber ich freue mich natürlich auch, wenn wir nächste Woche einen Strich drunter machen, um dann einfach mal zu schauen, wie sind unsere Depots gelaufen. Also sollte ich heute ein bisschen hüsteln, dann bitte ich das natürlich heute auch zu entschuldigen. Nächste Woche bin ich dann auch wieder fit und da. Und Marcel, wie war es denn bei dir? Du bist ja doch sehr tech-lastig. Und deswegen interessiert mich natürlich auch, wie hast du denn bis jetzt das so wahrgenommen? Oder wollen wir das nachher besprechen?
Ja, also in die Tiefe können wir auf jeden Fall nachher gehen. Ist auf jeden Fall ein Teil des Podcasts heute. Aber dennoch muss ich sagen, ging natürlich die Woche erstmal etwas rot los im Depot. Hat man erstmal länger nicht gesehen. Ja, man ist schon ein bisschen verwöhnt. Sowas kommt eben gar nicht mehr so oft vor. Und das war ja auch ganz gut so. Aber wenn es regnet, dann einmal richtig dolle. Und dann kommt auch wieder schnell die Sonne raus, wie wir eben auch gesehen haben. Und deswegen kann ich dir jetzt schon mal vorwegnehmen, dass mein Depot in etwa wieder an dem Stand ist, wie sie also am Anfang der Woche auch begonnen hat. Sprich, das Minus ist insgesamt zumindest auch aufgrund anderer starke Werte wieder, ich sag mal, ausgebügelt und natürlich Nvidia steht ticken tiefer, als es eben ja, zu Beginn der Woche noch war. Das ist ganz klar.
Sehr gut. Wir haben ja viele weitere Themen heute noch mitgebracht. Bevor es jetzt losgeht, wir haben heute keinen Werbepartner. Deswegen möchten wir Werbung in eigener Sache machen und wir möchten euch recht herzlich einladen, uns in unsere WhatsApp-Gruppe zu folgen. Hier sind wir schon mehr als 100 Leute und diskutieren den ganzen Tag über Aktien. Und die Gruppe hat eine enorme Qualität, eine schöne Eigendynamik auch angenommen. Macht super viel Spaß. Also wenn ihr Lust habt auf Qualität und das für gerade mal 4 € im Monat, kommt gerne mit dazu. Und in eigener Sache, wir möchten euch recht herzlich einladen und uns bedanken, wenn ihr uns bei Spotify, aber auch bei Apple Podcasts uns 5 Sterne geben würdet. Das hilft uns natürlich auch mehr in den Rankings, in den Charts nach oben zu klettern und auch somit werden wir für potenzielle Werbepartner dann auch attraktiver. Marcel, ich habe ein paar News mitgebracht, die ich doch ganz interessant fand. Ich habe was über Hedgefonds gelesen. Dann müssen wir einen Wettbewerber von der Lufthansa loben. Wir sprechen über Boeing, was wirklich eigentlich sich im Sinkflug befindet. Und da gibt es dann nochmal so den Take, wie haben sie das letzte Jahr eigentlich abgeschlossen. Dann schauen wir uns heute von unserer Watchlist an. Die findet ihr natürlich kostenlos, aber nicht umsonst in den Shownotes. Die neue Rubrik an Tech-Aktien und das Thema ist natürlich aktueller denn je. Wir haben über 100 Tech-Aktien nach Qualität gefiltert und ich kann es nur so viel sagen, ihr werdet überrascht sein, was denn sich dort eigentlich für Chancen auch ergeben. Also bleibt auf jeden Fall dran. Eine Investmentidee habe ich auch noch mit dabei, ein Unternehmen, in welches ich selber investiert bin. Ihr werdet erfahren, welche Aktien wir in unseren Depots diese Woche ge- und verkauft haben. Auch da ist einiges dabei. Also es lohnt sich jetzt hier, ich denke mal, die nächste Stunde, Stunde 15, dran zu bleiben. Was hast du uns denn noch mitgebracht?
Hier die Quartalszahlen. Ja, das ist vielleicht auch das, ich meine, das Positive an der WhatsApp-Gruppe, dass man direkt auch die Quartalszahlen mit rein und auch diskutieren können und auswerten können. Vielleicht da nochmal kurz die Brücke dazu zu schlagen. Außerdem, wir werden natürlich über DeepSeek sprechen, über das ganze Thema, wie wir es so aufgefasst haben und wie wir das auch einschätzen. Es gibt ein spannendes IPO, auf welches wir aufmerksam gemacht worden sind, dass wir dieses Mal unter die Lupe nehmen sollten. Das werden wir natürlich auch tun heute. Und dann gibt es eine Entscheidung, ja, die Zinswelt betrifft. Und es gibt einen Flop der Woche für mich aus dem Justizministerium der USA. Und auch ich habe eine Investmentidee mitgebracht, in der ich ebenfalls investiert bin. Und deswegen würde ich sagen, werden wir nicht lange vorschnacken, sondern direkt in die Quartalszahlen einsteigen, Philipp. Und hier habe ich dich ja öffentlich in der WhatsApp-Gruppe gelobt für deinen Einstieg, für deinen, das kann ich auch vorwegnehmen, da die Quartalszahlen von ASML haben sich natürlich ja positiv bei den Anlegern auch ja, ich sag mal, bemerkbar gemacht, denn man hat den Gewinn deutlich übertreffen können. Hier um 12 Euro Cent hat man das geschafft, das Ergebnis auf 6,85 € zu heben, das sehr, sehr gut ist. Und auch im Umsatz konnte man 200 Millionen Euro über den Erwartungen liegen. Man hat damit fast 28% Wachstum im Jahresvergleich. Hut ab, 10 Milliarden bleibt oder 9,3 Milliarden Euro Umsatz im Quartal. Das ist wirklich stark. Ja, man hat ordentliche Nettobuchungen und zwar 7,1 Milliarde Euro und davon sind 3 Milliarden das aktuell und State of the Art EUV-System, also sprich, wo dann auch die 3-Nanometer-Chips und allen möglichen High-End-Chips hergestellt werden können. Und auch das zeugt natürlich davon, dass die Nachfrage nach den Modulen von ASML weiterhin sehr, sehr gefragt sind. Spannend war auch der Ausblick, lieber Philipp. 2025 soll der Umsatz bei 30 bis 35 Milliarden Euro liegen, die Bruttomarge zwischen 51 und 53%, also auch weiterhin beachtlich hoch für das erste Quartal, was aktuell noch läuft. Sieht man sich bei 7,5 bis 8 Milliarden Dollar. Erwartet waren hier 7,24. Also man sieht auch, dass das erste Quartal schon besser anläuft, als das eben auch von Analysten erwartet wurde, was wiederum Auftrieb gab. Und die Dividende für das Jahr 2024 beträgt 6,4 Euro. Das heißt, die Stammaktie wurde um 5% erhöht. Also die Dividende für die Stammaktie wurde um 5% erhöht. Also auch nochmal positive Nachricht für die, die investiert sind. Und vielleicht kurz noch zum Chart vorweggenommen, weshalb ich finde, dass du einen sehr glücklichen Einstieg gemacht hast. Einfach aufgrund dessen, dass eigentlich der Aufwärtstrend schon ein bisschen durchbrochen wurde, mehrfach. Und nachdem es durch den DeepSeek-Rücksetzer eben auch tatsächlich wieder unter diese Linie ging, waren 2 Tage später die Quartalszahlen ultra nötig, so gut zu sein, dass die Aktie wieder über oder oberhalb dieser Linie steht, weshalb die Aktie sich zurück in dem langfristigen Aufwärtstrend wiedergefunden hat. Und deswegen hast du hier etwas Gutes und Kluges und Glückliches getan. Ja, genau. Wie siehst du die Zahlen und was sagst du dazu?
Also Marcel, ich muss ja sagen, ich bin froh. Du weißt ja, ich war letztes Jahr selber auch investiert bei ASML, bin dann ausgestiegen, wo auch viele gesagt haben, boah, das kannst du jetzt nicht machen. Aber die Rallye kam mir ja viel zu flott vor. Heißt natürlich, ich bin ein überragender Stockpicker. So muss man das jetzt einfach mal sagen.
Das ist
Nein,
es.
also Spaß beiseite. Ich bin natürlich dankbar auch für diese Chance, jetzt hier wieder einzusteigen, weil das ist damals auch so auf dem Niveau, bin ich letztes Jahr schon eingestiegen. Und dann haben wir ja diese unglaubliche Rallye bis 1000 Dollar oder Euro mitgemacht und bin dann raus. Jetzt persönlich muss ich dir ehrlich sagen, will ich langfristig dabei bleiben, weil ich bin doch überzeugt davon, dass egal welche KI sich am Ende durchsetzt, der Schaufelhersteller, und das ist für mich einfach auch ASML, sich hier weiterhin durchsetzen wird. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieser Markt mit den Maschinen ist doch sehr aufgeteilt. Also zwischen einer ASML, einer Lam Research und was es dann noch so gibt. Man hätte eigentlich nach den Zahlen von ASML noch viel schlauer sein müssen und hätte dann eigentlich noch Lam Research sich auch gleich ins Depot legen müssen, weil die haben natürlich auch starke Zahlen gebracht. Ich bleibe jetzt langfristig auch mit dabei. Es gibt viermal im Jahr eine Quartalsdividende. Das gefällt mir auch persönlich richtig gut als Dividendenwachstumsinvestor. Ich habe schon geschaut, Marcel. Ich finde es total schade. Ich wäre im April gerne mal auf die Hauptversammlung der ASML gegangen. Bin leider in Innsbruck. Was heißt leider auch ein wunderschönes Städtchen. Und gelobe aber, wenn es möglich ist, bin ich nächstes Jahr auf der ASML-Hauptversammlung. Vielleicht kommst du ja auch mit, wenn du Zeit hast.
Ja, gerne. Also wenn das bis dahin irgendwie machbar ist, bin ich natürlich dann immer gern dafür zu haben. Bin ja selber auch investiert, ne? Das vielleicht
Also,
noch.
auf jeden Fall muss man jetzt auch ehrlich sagen, ich bleibe jetzt hier auch langfristig jetzt mit dabei, weil ich ja immer mehr und mehr merke, ich fühle mich immer mehr und mehr wohl mit meinem Depot. Ich gucke nicht mehr rein. Ich denke gar nicht mehr groß an die ganzen Aktien, weil ich versuche ja nur noch Qualität zu kaufen. Es hat sich auch einiges heute im Depot getan. Das Erste, was natürlich passiert ist, mit einer vollen Position ist ASML reingelaufen. Und wir sind ja beide investiert, sind beide der Meinung, man kann dieses Unternehmen kaufen. Und auch der Fonds ist mit dabei. Und jetzt hast du ja noch eine Aktie mitgebracht, in welche wir auch beide schon langfristig investiert sind, richtig?
Genau, richtig. Microsoft ist natürlich auch ein Thema gewesen in dieser Woche. Und zwar lag hier das Ergebnis umsatz- und gewinnseitig wirklich auch weiter über den Erwartungen. Das war wirklich beachtlich. Man hat 790 Millionen US-Dollar mehr erwirtschaftet, als es eben erwartet wurde. Und ein Wachstum von 12,2% sind immer noch sehr, sehr stark. Und das für die Größe des Unternehmens. Ja, also Microsoft, wir wissen alle, dass sie zu den größten dieser Welt gehören. Und gerade auch der Bereich Produktivität und Geschäftsprozesse stieg um 14%. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Vor allen Dingen auch, worauf die Anleger am meisten mit drauf blickten, ist natürlich die Entwicklung der Cloud, also Azure. Und hier ging es um 19% rauf, heißt 25,5 Milliarden US-Dollar zum Umsatz beigetragen, also auch schon beachtlich. Dann gibt es natürlich das ganze Thema More Personal Computing, wo dann natürlich auch die Surface-Geräte und Co. mit drin sind, mit 14,7 Milliarden auch sehr, sehr gut. Und ja, all das muss man sagen, unterm Strich kann sich wieder sehen lassen. Also ich bin als Investierter natürlich zufrieden. Auch der Ausblick ist hier ganz spannend, denn im ersten Quartal des laufenden Jahres bleibt man bei den Erwartungen etwas drunter im Ausblick. Man hat 62,8 Milliarden in Aussicht gestellt und genau 62,9 Milliarden waren erwartet, also auch ein Ticken drunter liegend. Und das Azure-Wachstum sei aber weiterhin stark mit 31%. Ist natürlich das Ziel sehr, sehr hoch ja, in Sachen Wachstum und gerade auch im Zusammenhang mit KI sagt das Unternehmen, dass der Umsatz, also KI-Umsatz, was alles irgendwo mit reinspielt in den ganzen Konzern, liegt jetzt um 175% höher, als das noch im Vergleichsquartal war und erwirtschaftet quasi 13 Milliarden Dollar. Also die KI hilft jetzt schon mit. Und ja, Microsoft verdient schon sehr gut Geld und das eben tendenziell deutlich steigend mit eben 175%. Das ist natürlich ein deutliches Signal. Und man merkt auch, dass so langsam über, gerade auch über die Cloud, über Azure sehr viel ausgerollt werden kann über KI, was natürlich dann auch den Kunden wiederum hilft, einfach bessere Performances zu erzielen. Und das ist natürlich der große Mehrwert und der große Hebel hier.
Die Aktie ist natürlich eine Bank. Ich habe gerade mal nachgeschaut, lieber Marcel. Ich bin investiert seit dem 20. März 2020, bin 180% im Plus. Ich weiß nicht, wie es in deinem Depot ist. Ich sehe das alles gerade ein bisschen zwiegespalten. Also die Aktie wächst, es ist ein Dauerläufer beim Umsatz und beim Gewinn. Und überleg dir mal, 278 Milliarden Dollar Jahresumsatz, das ist schon richtig fett. 13% oder respektive 14,35% Umsatzwachstum, 15% Gewinnwachstum nächstes Jahr bei einem KGV von 29,51. Ja, also die Börse handelt hier die Zukunft. Persönlich glaube ich, dass auf diesem Bewertungsniveau Microsoft auf keinen Fall enttäuschen darf. Also die nächsten Quartale, ich bin total gespannt. Ich finde das Wachstum mit zur Bewertung okay, ich finde es nicht günstig, ich finde es aber auch nicht zu teuer. Aber ich glaube, die Gap bei auf diesem Niveau wird jetzt einfach für Microsoft die Challenge sein, zu liefern und vielleicht sogar die Hürde so ein bisschen wie beim Stabhochsprung, ja, oder beim Hochsprung so ein bisschen weiter noch die Messlatte nach oben zu setzen. Was na natürlich schwer wird auf diesem Niveau schon. Aber ich glaube, wenn es einer schaffen kann, dann ist es eine Microsoft. Sie wachsen zweistellig, sie sind nach Peter Lynch ein Fast Grower. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich jetzt auf diesem Niveau persönlich eine komplette volle Position aufbauen würde, wenn ich jetzt überlegen würde, ey, ich gehe jetzt hier mal neu rein. Vielleicht ist auch hier diese Aktie eine schöne Idee für einen Sparplan für mal 12 oder 10, 12 Monate oder 5. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es hier nochmal Rücksetzer gibt. Aber du hast ja hier ein paar Sachen im Chart eingezeichnet. Und wirst mir bestimmt gleich sagen, wenn das Ding da drüber springt, dann to the moon, oder?
Ja, to the moon ist natürlich immer gleich ein bisschen. Ja, also wenn drüber ist der Ausbruch natürlich positiv. Also sprich, das ist eine zuspitzende ja, Seitwärtsphase und die ist auch recht bullig, muss man sagen. Also wenn es hier tatsächlich drüber geht, dann ist das ein Kaufsignal, was natürlich wiederum zu steigenden Kursen führen wird. Und wiederum, wenn es nach unten durchbricht, gibt es natürlich erstmal wieder den Bären, der dann durchaus noch ein paar Prozente fallen lassen könnte. Aber ich bin ganz bei dir. Ich finde es eigentlich fast schon, also nahezu fair bewertet auf dem aktuellen Niveau. Die bisschen höheren Erwartungen, die da waren aufgrund der Erträge aus der Cloud, die wurden heute dann mit -3% auch schon wieder eingepreist. Das ist, finde ich, völlig in Ordnung und eine normale Reaktion. Und man muss ja sehen, nicht nur das gute Wachstum, sondern auch den gewissen Burggraben. Und sie sind sehr zuverlässig. Und bei den Ausblick ist es ja oft so, dass sie sehr konservativ sind, weil sie schaffen es doch sehr oft, die Erwartungen der Analysten zu schlagen. Und das sieht man ja immer wieder bei den Quartalszahlen, dass sie da tatsächlich grüne Vorzeichen haben, was wiederum auch, ich sag mal, eine gewisse Zuverlässigkeit bietet. Gerade hier als Investierter hat man natürlich dann immer ein bisschen mehr Ruhe, definitiv. Kommen
Ich
wir
möchte nur
zum,
mal kurz
ja?
anmerken noch, Marcel, ich tracke ja jetzt, guck mal, ich kann das mal hier zeigen, hier so schön, oder man sieht es eher schlecht, ja, aber ich zeige es nächste Woche mal auf einer Folie.
Guter
Ich tracke
Versuch.
jetzt gerade aktuell bei den Dividenden, die ich bekomme, wie groß das Payback ist, was ich erhalte und wie meine persönliche Dividendenrendite im Vergleich ist zu der aktuellen. Und bei Microsoft geht die Schere immer weiter auseinander. Wenn man jetzt einsteigt, hat man eine persönliche Dividendenrendite von 0, 4,9%. Ich bin schon bei 1,47, ja. Also es lohnt sich auch hier wieder langfristig dabei zu sein. Vielleicht noch ein kleines Thema für langfristiges Dabeisein. Bei mir die größte Payback, das größte Payback, was ich bis jetzt erhalten habe, ist Paychex, Marcel. Ja, meine persönliche Dividendenrendite ist jetzt bei 5,27% und die aktuelle Dividende ist bei 1,87 und ich habe schon 17,86% meines Investments nur durch Dividenden zurückgehalten. Und da sieht man diesen schönen Schneeball und persönlich hier eine Gratis-Investment-Idee, so mal zwischendurch, der Investment-Quickie. Ich glaube, dass wenn Trump MAGA macht, also Make America Great Again, dann werden die KMUs, die kleinen und mittelständischen Unternehmen natürlich profitieren und das ist eine Chance für Paychex. Und auf Seeking Alpha gibt es wunderbare Analysen auch, dass diese Übernahme, die sie jetzt getätigt haben, wir hatten da vor ein paar Wochen drüber berichtet, richtig auch das Wachstum wieder befeuern könnte bei Paychex. Also Paychex, vielleicht mein Wochen-Quickie-Investment-Tipp.
So zwischendurch, ja. So eine kleine Mahlzeit zwischendurch. Ich habe gerade mal geschaut, meine persönliche Netto-Dividendenrendite bei Microsoft liegt bei 1,73, also auch schon deutlich über dem, was natürlich diejenigen haben, die jetzt erst einsteigen. Ne? Das ist klar. Aber hier sieht man eben, wer lang dabei bleibt, wird dann auch gut belohnt und man sieht dann auch schön die Wachstumsraten. Das ist auf jeden Fall immer wieder spannend zu sehen. Ein Unternehmen, wo ich leider nicht investiert bin, Philipp, und da ja, ärgere ich mich nach wie vor, dass ich das damals nicht durchgehalten hat aufgrund der Corona-Situation und ich dann tatsächlich erstmal da Gewinne noch gesichert habe, nachdem das ganze Depot baden gegangen ist, ist die Aktie von Meta Platforms und wahnsinnige Ergebnisse gebracht, wie ich finde, sehr stark, also gerade auch gewinnseitig völlig deutlich übertroffen, Umsatz auf dem Niveau 20,6% Wachstum, 1,4 Milliarden US-Dollar mehr, auch ja, die Daily Users, ne, die nehmen natürlich weiterhin sehr stark zu, obwohl man eben auch schon 3,35 Milliarden erreicht, also an Menschen. Das ist schon wirklich hervorragend und zeigt ganz klar, dass dieses Unternehmen eine absolute Macht ist. Auch der durchschnittliche Preis pro Anzeige steigt weiter an. Das ist auch sehr beachtlich als Kennzahl, mal überhaupt so interessant, finde ich. Man hat ein 30 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm dieses Jahr schon durchgeführt, also das abgeschlossene Jahr 2024. Man hat 5 Milliarden Dollar Dividenden ausgeschüttet. Man hat Barmittel von knapp 78 Milliarden Dollar. Auch das ist wirklich beachtlich. Damit kann man viel anfangen. Der freie Cashflow im Jahr 2024 lag bei 52 Milliarden Dollar. Also auch das wirklich. Ja, hervorragend, bei gerade mal 29 Milliarden Schulden sieht man eben auch, dass sie bloß ein halbes Jahr benötigten, fast um ihre Schulden theoretisch zu decken, die sie eben haben. Wichtig ist natürlich auch immer der Ausblick. Das erste Quartal liegt etwas unter den Erwartungen. Man erwartet hier ein Wachstum von 8 bis 15% statt 11 bis 18%. Und der Grund hierfür ist recht leicht zu erklären. Das sind die Wechselkurseffekte, die eben um 3 Prozentpunkte hier entgegenlaufen. Ja, das nehmen die Anleger natürlich nicht übel, weil dafür kann natürlich Meta auch nichts und damit müssen sie natürlich arbeiten. Deswegen muss man das immer mit ein bisschen in Betracht ziehen. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt wahnsinnig schlechte Nachricht ist. Das ist es halt einfach so und kann sich natürlich auch schnell wieder ändern, wenn die Wechselkurseffekte sich drehen. Man hat keinen Umsatzausblick für 2025 gegeben und veröffentlicht. Das gibt theoretisch immer ein bisschen Unsicherheit, aber es bleibt trotzdem sehr stark im Wachstum, so zumindest das Wording des Unternehmens. Und so soll es ja auch sein. Und die Gesamtausgaben für das Geschäftsjahr 25 werden zwischen 114 und 115 Milliarden Dollar liegen, welche eben für Infrastruktur ausgegeben werden sollen. Die Aktie nach der Bekanntgabe der Zahlen 2% im Plus. Und ich finde, dass man hier als Investierter gar keine, ja, Angst haben muss oder so, dass es wirklich hervorragend läuft.
Ich möchte jetzt auch noch mal kurz dieses ganze Thema Bewertung noch mal aufgreifen, aber ich finde es super spannend, weil schauen wir mal an, uns Meta hier mit einem KGV für nächstes Jahr von 23,4 bei einem Wachstum von 13,52% beim Umsatz, respektive auch beim Earnings per Share. Gehen wir noch einmal zurück zu Microsoft. Die wachsen mit 14,35%, 15% beim EPS, sind aber 6 Punkte im KGV höher bewertet als eine Meta. Ja, und das finde ich ganz spannend. Und ich persönlich glaube ja, Marcel, ich bin auch nicht investiert, weil ich kann das alles nicht so fühlen mit Instagram. Mir persönlich geht das auch tierisch auf den Zünder alles und mit Reels gucken. Ich finde, da verplempert man viel Zeit. Das ist aber nur meine eigentliche Meinung. Der Algorithmus hat mich eh so, dass ich ja privat nur noch Golf-Reels sehe den ganzen Tag. Und dann haben sie mich ja, ja. Dann haben sie mich ja. Gut, dass ich nicht so lange auf Toilette bin. Was ich jetzt aber wirklich sagen möchte, ist, ich kann jeden verstehen, der jetzt sagt, Mensch, folgende Idee. Wir haben ja das Problem mit TikTok in den USA. Und natürlich ist das mit einer der größten Werbemärkte der Welt, auch für Meta und auch natürlich für TikTok. Und ich kann mir vorstellen, durch diese Unsicherheit, die diese Influencer, die davon leben, bei TikTok haben, dass viele versuchen werden, ihre Community auf Instagram zu ziehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Meta dieses Jahr, und das wird meine Spekulation, die Nasdaq schlagen wird. Weil ich glaube, sie werden
Okay.
positiv überraschen. Also ich glaube, sie werden jetzt im Q1 ankündigen, sie haben die Hürde genommen, werden vielleicht auch nochmal sagen, ja, da sind noch einige, natürlich, weil TikTok-Werbebudget rübergewandert ist zu Instagram. Aber ich glaube, das wird bleiben.
Okay, ja,
Und
spannende
deswegen
Geschichte.
meine Spekulation diese Woche ist, dass Meta die Nasdaq 100 nicht gehebelt schlagen wird.
Ja, okay, gehe ich mit, würde ich sagen, könntest du den Punkt erreichen. Wer auf den Chart guckt, denkt sich so, krass, seit dem Tief wäre es schon fast wieder ein Tenbagger gewesen, aber ob dieser Aufwärtstrend ein Ende hat, ich glaube es nicht nach den Quartalszahlen und nach dieser Position und auch diesem Investment Case, was du gerade gesagt hast, ne? Also selbst wenn TikTok jetzt an Microsoft gehen sollte, auch das wäre ja für Microsoft durchaus gut, weil sie könnten eins weiter sehen oder auch einen Zweig weiter ermöglichen. Aber am Ende des Tages ist Facebook da ganz vorne oder Meta ganz weit vorne. Und ich glaube, da ist jeder, der investiert ist, gut daran, dass er einfach noch bleibt und er nicht wirklich die Position kleiner macht. Macht das durchaus Sinn in meinen Augen. Also tolle Aktie, leider bin ich nicht dabei. Aber na gut, was soll's? Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Chance und ich kann mich wieder daran beteiligen. Philipp, es war ja, das Gesprächsthema aktuell eigentlich an den Börsen und gut, dass du nicht großartig reingeschaut hast, denn der Montag war eben doch ganz schön rot für viele im Depot, also vor allem alle diejenigen, die sich gerade auch mit KI eingedeckt haben im Depot. Und vielleicht mal ein bisschen vorweg, ich habe immer relativ viel dann auch gelesen, wo sich dann manche gesagt haben, haha, gut, dass ich nicht so viel KI im Depot habe und jetzt bin ich so nicht so stark abgefallen und so weiter. Muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil natürlich die ganze Rallye davor auch an den Leuten vorbeigegangen ist. Also soll jetzt nicht heißen, dass es ein Vorwurf ist, aber man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn man solche Aussagen tätigt, ob man dann nicht, ja, vielleicht ein bisschen zu kurz geworfen hat, ne, mit seinem Steinchen. Aber egal, ich freue mich natürlich immer, wenn alle irgendwie Rendite machen und ja, DeepSeek kam plötzlich um die Ecke und das ist so die künstliche Intelligenz, die plötzlich aus China aus dem Nichts auftaucht und da den Markt generell so ganz schön ins ja, Straucheln geraten lassen hat. Und hier gibt es natürlich jetzt viele, viele Nachrichten dazu. Philipp, ich habe auch einiges gelesen, aber mein erster Impuls ist nach wie vor, ich glaube den Daten tatsächlich einfach nicht, weil das soll jetzt auch nicht verschwörungstheoretisch klingen, aber tendenziell ist es für mich ein ziemlich großer Zufall, dass man als einer, der einen Hedgefonds anführt, schon relativ viele Startups gegründet hat, die auch verkauft hat, erfolgreich da offensichtlich schon Karriere gemacht hat, dass ihm 2023 einfällt, so Mensch, ich könnte aus dem Laufenden einfach mal eine KI erstellen und das kann ich machen mit den Nvidia-Chips, die ich irgendwie erhalten habe, obwohl sie gar nicht bei mir sein sollten. Und dann schaffe ich das in einem Jahr, was andere in 10 Jahren machen. Und das natürlich zu einem ganz anderen Preis. Ich glaube den Datenquellen nicht wirklich. Also es kann auch sein, dass da Milliarden auch dahinter stehen, die wir überhaupt nicht sehen, weil natürlich die chinesische Regierung auch Interesse hat, dass plötzlich einer um die Ecke kommt und so ein bisschen den Mittelfinger, gerade auch jetzt, wo Trump an der Macht ist, wo man eben auch Zölle zu erwarten hat. Und da möchte man vielleicht auch zeigen, Mensch, hier Wir sind auch nicht ohne, und ich will den Chinesen jetzt nicht unterstellen, dass sie nicht klug genug sind, das auch hinzubekommen, aber das geht mir hier alles ein bisschen zu zufällig. 2 Tage später ist plötzlich Alibaba mit einer noch viel besseren KI am Start. Also, ich weiß nicht, ich halte von diesen Daten aktuell nichts, und auch so bin ich nicht überzeugt davon, dass das ein großes Problem sein wird, weil am Ende ist es, selbst wenn DeepSeek so, also selbst wenn das stimmt, von mir aus gern, ist es ja erstmal ein Wettbewerber mehr. Wettbewerb ist gut fürs Geschäft. Aber es ist auch so, dass am Ende hier ein Modell steht, wie es eben ChatGPT ist. Und es geht eben bei den ganzen Implementieren von KI nicht darum, nur so ein ChatGPT-Programm zu haben, sondern eben auch in die kompletten Arbeitsabläufe reinzugehen. Das ist natürlich viel komplexer, viel, ja, auch viel mehr gehend in die Tiefe von KI. Und nicht nur dieses, ich sag mal, relativ oberflächliche, uns greifbare Thema, sondern eben auch das, was alle Arbeitsabläufe verbessert. Das braucht natürlich trotzdem die Top-Chips, die Top-Entwicklung, die am besten noch energieeffizienteren Geschichten. Und daher glaube ich, und da würde ich schon mal zu meinem Ende meines kleinen Monologes kommen, dass die sehr gestraften Aktien im KI-Sektor, also auch zu Infrastruktur, die natürlich dazugehören, also so eine Comfort Systems 25% eingestürzt, ist natürlich schon heavy. Ja, also auch eine Sterling um 20%, über 20%, und eine Arista Networks plötzlich ein Stück weit runtergekommen, ist jetzt fast schon wieder völlig erholt, davon mal abgesehen. Aber da würde ich sagen, würde ich die Angst nicht so groß ziehen. Am Ende des Tages muss auch einer die DeepSeek-Geschichte nutzen. Und ob sie daraus noch viel weiter kommen in der Weiterentwicklung, wo dann auch wirklich jemand davon einen richtigen Nutzen hat, außer die kleine Anwendung selbst, würde ich bezweifeln.
Ist eine ganz spannende Sache. So wie ich das mitbekommen habe, ist ja auch DeepSeek, dass sie eigentlich ihre KI trainiert haben über ChatGPT. Also eigentlich haben sie ja gefühlt auch andere Rechenleistungen genutzt. Sam Altman hat das auch mal so angedeutet, dass der Abruf über diese ganzen Schnittstellen etc. enorm ist weltweit. Ich sehe das eher als der Anfang vielleicht von was Großem. Also es ist ja für mich persönlich, es ist ja toll, wenn es kostengünstiger wird. Also selbst wenn das stimmt. Ich glaube, das große Manko ist, dass die Leute immer gar nicht wissen, was sie da für Daten auch mit China teilen, ja. Und sich immer aufregen wegen Datenschutz hier und Datenschutz da. Aber die
Ja.
Chinesen dürfen alles von uns wissen. Spannendes Thema auf jeden Fall. Ich glaube aber, hier wird heißer gekocht, als dann am Ende gegessen wird. Und ich könnte mir auch vorstellen, ja, wir haben ja Donald Trump, der ist ja doch sehr unberechenbar, auch dass er vielleicht sogar auch wütend ist, warum so viele Chips auch doch noch nach China gelangen können. Auch über irgendwelche dunklen Kanäle, da gibt es ja Reportagen zu. Und ich bin mir nicht sicher, ob China sich damit einen Gefallen getan hat, den Amerikanern mal kurz den Mittelfinger zu zeigen und zu zeigen, guck mal, was wir können. Was ich so gehört habe, ist es so auch verständlich, dass ein neues Modell natürlich, wenn es den alten anzapft, sozusagen auch effizienter etc. mit weniger Leistung das alles hinbekommt. Es scheint ja auch so zu sein, dass die Software hier eine ganz große Rolle spielt, die natürlich die Chinesen nicht haben. Wenn man das entwickelt hat, ist das natürlich erstmal gut für den gesamten KI-Markt, schlecht für Nvidia. Ich glaube aber nicht, dass dieses Thema KI jetzt am Ende ist. Und ich denke, am Ende, ich hatte es ja auch mal gesagt privat, ich glaube, bevor sich das bei uns in der westlichen Welt durchsetzt, wird das Thema KI aus China tot reguliert oder verboten.
Ja, das ist ja sowieso
Und
so, ja.
die Lobby etc. wahrscheinlich von Mark Zuckerberg, Nadella und Co. Altman wird gigantisch sein bei Mr. Trump. Und deswegen, ich glaube, das war eine Mega-Chance. Ich wünsche mir natürlich, dass das Thema KI größer wird, sonst hätte ich nicht ASML nachgekauft. Mein KI-Investment ist natürlich Microsoft. Ich bin bei Nvidia leider natürlich nicht dabei, muss man jetzt einfach mal so sagen, weil alle, die dort investiert haben, wo ich immer gesagt habe, es ist teuer, die haben recht, ich nicht. Aber ich spiele das natürlich so ein bisschen über Bande in meinem Depot, eine Constellation Energy mit dem Energieverbrauch etc. Und es ist ja auch so, dass man in der Vergangenheit gesehen hat, sollte es neue Technologien geben, die effizienter sind, dann wird tatsächlich eher der Konsum noch eher erhöht, anstatt dass gespart wird. Ein Beispiel, was ich in einem anderen Podcast gehört habe, ist, und das verstehe ich total, ist die Dampfmaschine. Als sie nämlich sozusagen weiterentwickelt wurde, weil sie dann kostensparender und effizienter war, wurden eigentlich mehr Dampfmaschinen genutzt, anstatt weniger. Und genauso sehe ich das auch hier. Wenn man zeigt, dass es geht, ist das eine große Wettbewerbschance. Und ich bin total entspannt. Ich habe mir eigentlich auch so überlegt, wenn es jetzt eigentlich nur noch so darum geht, dass die Geschwindigkeit, wenn man das vielleicht über andere KIs mit anzapft, also zapft, dass das alles so ein bisschen, ja, ich sag mal, Open Source ist, also es wurde ja auch unabhängig getestet, wie gut DeepSeek ist. Und da muss man ja auch sagen, bei den Benchmarks, da sind sie wirklich gut. Und dass man aus der Not heraus, wegen Reglementierung, das ist ja eigentlich das, was wir uns auch hier so ein bisschen wünschen, dass Innovationen vorangetrieben werden. Also auf der einen Seite habe ich ziemlichen Respekt davor, wenn das so kommt und auch, dass die Chinesen es geschafft haben, ohne die Software von Nvidia eine KI zu entwickeln, die in den Benchmarks sehr gut ist. Ja, also das ist ja Fakt. Und deswegen erstmal Hut ab davor. Aber ich glaube, das wird den Wettbewerb noch viel, viel intensivieren und wird OpenAI und Co. auch die Investoren. Ja, stell dir mal vor, du bist jetzt bei OpenAI investiert und dann kommt auf einmal so eine China-Bude und die macht dich auf einmal platt, ja, weil sie auf deine Server zugegriffen hat, etc. Und da frage ich mich, warum wurde das nicht verhindert? Und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier so eine Art kleinen Innovationskampf kriegen werden über die nächsten Wochen, Jahre und Monate, was für uns, für den Konsumenten, nicht schlecht sein wird. So, das war jetzt mein
Sich
Monolog.
möchte ich auch gerne noch gleich mal mit rein. Also erstmal ob das so unabhängige Daten sind, die da getestet sind, das ist auch nicht ganz sicher. Davon mal abgesehen, also da gab es nur einen einzigen Pressebericht von einem Tester, der da auch sehr nah an diesem Unternehmen dran war. Muss man, glaube ich, auch unabhängig wirklich mal richtig testen und auch vielleicht auch mehrfach, ne, dass man da auch eine gewisse hat. Und was ja auch das Thema ist, dass man durch dieses Anzapfen hat man nicht ganz die Präzision. Also man hat zwar diese Oberflächlichkeit auch, das reicht wahrscheinlich für 90% der Anfragen, aber alles, was in die Tiefe geht, was wirklich, da ist ChatGPT natürlich deutlich stärker und ich sag mal auch ausgeprägter. Ne? Man hat es, wie gesagt, ja angezapft, was natürlich wiederum auch dann dabei hilft, dass man so ein bisschen an der, ich sag mal, oberflächlicher sein kann. Ne? Also wenn man bei KI ist natürlich immer trotzdem in tiefer See, aber noch viel tiefer geht es natürlich bei ChatGPT, die das Ganze natürlich auch durch mehr Leistung ermöglichen. Und was man nicht ganz unangesprochen lassen sollte, ist natürlich, dass auch, wie du schon richtig gesagt hast, glaube ich, wenn das stimmen sollte und passt, wenn das günstiger wird, ist das natürlich ein guter Punkt, dass mehr Unternehmen KI nutzen können. Das hat man auch gleich am Markt gesehen, denn die ganzen Softwareunternehmen wie Salesforce, wie ServiceNow und so weiter und so fort, die sind richtig gut gestartet an diesem Montag. Die sind auch gut gelaufen aufgrund dessen, dass eben die ja wiederum von mehr Nutzung auch stark profitieren. Und das hat man eben auch hier am Kurs durchaus erkennen können. Und deswegen sehr, sehr interessante Entwicklung auch in dem Bereich. Und was wir nicht unangesprochen lassen sollten, der Hedgefonds, der natürlich wiederum auch so ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack ja, bekommt. Denn was macht ein Hedgefonds gerne? Er geht gerne mal short und streut da mal eine neue Nachricht in den Markt. Und vielleicht war es auch einfach mal ein cleverer Schachzug, in dem er sagt, okay, ich bringe hier ein bisschen Angst rein mit einem durchaus offensichtlich ganz guten Produkt. Und bringen wir hier die Märkte zum Beben. Ich glaube, man hat sich wahrscheinlich nicht erhofft, dass es nur ansatzweise so gut funktioniert. Und wenn da jemand short war aus diesem Hedgefonds heraus,
Aber
dann
machen wir uns mal nichts vor.
Glückwunsch.
An dem Tag, an dem eine Salesforce zum Beispiel, die ja auch KI nutzt, ihre Daten in China zwischenspeichert und eine chinesische KI investiert, würde ich meine Position bei Salesforce schließen. Das machen die Unternehmen nicht mit. Das kann mir keiner erzählen, dass ein Unternehmen, das Salesforce nutzt, sagt, ja, bevor meine Daten in Europa liegen, mache ich es lieber. In China. Das glaube ich nicht. Das
Das glaube
glaube ich
ich auch
nicht.
nicht, ja.
Was es aber auch gezeigt hat, Marcel, ist das ganze Thema, wenn das effizienter geht, ja, mit der neuen Generation von KI, wenn man sowas abgreifen kann, dann haben wir vielleicht auch in Europa noch eine Chance, ja, hier eine eigene KI zu entwickeln. Also, ich bin sehr optimistisch, dass das klappt, wage aber zu bezweifeln, dass es hier irgendwo, also den Gewinner, ich kann ihn nicht ausmachen, ich bin ja über Microsoft bei OpenAI auch mit dabei. Und müsste ich mal ausrechnen bei meinen Aktien von Microsoft, wie groß mein Anteil ist an OpenAI. Aber spannende Sache, super spannende Entwicklung, die dazu gelegt. Und weißt du, was ich hier gerade sehe in meinem Depot, Marcel? Das ist tatsächlich auch wieder das Thema. Was dann ganz viel wichtiger wird, ist Cyber Security. Ja, wenn die Daten, und du ahnst es nicht, aber meine CrowdStrike ist gerade 750% im Plus.
Ja, genau, so ein neues Hoch erreicht. Also CrowdStrike ist ausgebrochen, war eins der Softwarefirmen.
Uiuiuiuiuiui.
War auch eins der Softwarefirmen, die ich eben gerade gemeint habe, dass sie eben auch gut gelaufen sind, ne, unter anderem. Also das zeigt ja ganz klar, dass da einiges an Aufholpotenzial ist. Und ja, Cyber Security ist, glaube ich, langfristig eh kein Fehler. Ne?
Bleiben wir
Das
mal
passt.
beim Thema der Hedgefonds. Und ich habe einen wunderbaren Artikel gelesen im Handelsblatt über Hedgefonds, dass die Hedgefonds es stark auf Europa absehen im Moment, weil die
Exakt.
Schere und das schlechte Klima, und das ist natürlich für diese Heuschrecken, die dann immer kommen und das Feld nochmal leer grasen, wenn da schon wenig steht, ist das natürlich eine Riesenchance. Und dazu muss man natürlich sagen, ich persönlich finde das eigentlich relativ gut, was Hedgefonds machen. Warum? Weil sie natürlich auch so ein bisschen den Markt bereinigen. Stichwort Wirecard, die haben jahrelang da Druck gemacht. Und das, jetzt kommt's, Marcel. Die meisten Hedgefonds investieren, weißt du, in welchem europäischen Land? Was denkst du?
Ich hätte es fast Deutschland gesagt.
In Großbritannien.
Oha.
Aber auf Platz 2 ist tatsächlich Deutschland. Ja? Und Patrick Siebert, Managing Director und Co-Head Deutschland von A&M, sagt, deutsche Unternehmen bieten eine ideale Angriffsfläche. Zusammen locken diese aktivistischen Investoren aus den USA an, die nach Zielen außerhalb des Heimatmarkts suchen. Die Börsenbewertung der deutschen Unternehmen gilt als schwach. Und dazu kommt die strukturelle Krise des Standorts. Grüße an Herrn Habeck. Und was denkst du, wie viele Hedgefonds-Attacken gab es letztes Jahr gegen deutsche Unternehmen?
Keine Ahnung, kann ich überhaupt nicht. Also es wird mehr sein, als wir glauben.
38 Stück, von denen man was weiß. Ja, also bevor die es offenlegen, kaufen die sich ja immer eine kleine Position und sagen, gehen dann erstmal zum Management und sagen, lasst uns mal reden, bevor wir hier öffentlich richtig Tamtam machen. Bekannte Beispiele letztes Jahr waren natürlich Delivery Hero, Brenntag und oder Brenntag und Lanxess. Und jetzt habe ich nach einer Investmentidee gesucht für unsere Community. Wie kann man das Thema Hedgefonds jetzt in seinem Depot spielen? Ich persönlich würde niemandem empfehlen, irgendwie eine Short-Position aufzumachen, weil da kann man richtig viel Geld verlieren, natürlich auch dieses ganze Gehebelte etc. Wir können ja vielleicht mal als Investmentideen, wenn man eine Short-Idee hat, die einfach mal mitnehmen, um mal zu gucken, einfach nur, dass wir das mal tracken. Dann müsst ihr das nicht machen, sondern wir eröffnen Short-Positionen, Marcel. Das würde ich diese Woche gerne einführen. Ist das wirklich okay?
Bin ja gespannt, ja.
Gut. Und es gibt aber von Fidelity den Active Strategy Global Fund. Und der hat 128% Long-Position drin, also hier auch gehebelt, und 29% Short-Aktien. Und die Short-Positionen geben die natürlich nie offen, weil sie versuchen dann natürlich, dass der Markt das selber erkennt, oder sie haben die Short-Position noch nicht groß genug aufgebaut, sondern sie wollen dann einfach auch richtig profitieren, wenn es runtergeht. Aber wenn ich mir jetzt überlege, diese Long-Aktien, die sie hier in diesem Fonds haben, ja, da sind die Top 10. Ich muss dir als ehrlich sagen, ja, ich dachte als erstes, das sind Short-Positionen, aber es sind tatsächlich Long-Positionen. Und Babcock habe ich noch nie gehört. Rolls-Royce kennt man. Dann haben wir Ericsson dabei, dann Alibaba und Danone. Das wären jetzt nicht meine Top 10 Picks für mein Depot. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Nein, auch nicht. Keine Ahnung, was sie da sehen, ne? Das vielleicht
Genau.
einfach,
Da muss
ja.
man aber dann natürlich sagen, dass so ein Hedgefonds hat natürlich andere Möglichkeiten, mit Unternehmen zu sprechen, als wie wir beide das haben. Und ich habe bei Wikipedia mal die größten Hedgefonds gefunden aus 2020. Bridgewater ist mit dabei mit fast 100 Milliarden Kapital. Dann haben wir die Man Group. Also man kennt die meisten auch so gar nicht, ja. BlackRock ist noch mit dabei, fast 40 Milliarden. Citadel haben wir natürlich auch schon mal von gehört, auch in dem ganzen Thema, wo es um, wie ist diese Gaming-Bude? GameStop. ging.
Ja.
Und deswegen, wenn man investieren möchte, der Fonds ist nicht schlecht gelaufen, 80% in den letzten 5 Jahren, könnte man sich ja den Fidelity Active Strategy einfach mal anschauen. Wenn jemand andere Ideen hat zum Investieren in Hedgefonds, kann er uns die natürlich super gerne schreiben.
Genau, Elliott haben wir ja auch schon immer mal hier im Podcast erwähnt, gehören ja ebenfalls zu den großen Hedgefonds. Es gab, lieber Philipp, ein IPO diese Woche, und zwar Smithfield Foods. Und das ist so das größte IPO, was wir jetzt in den letzten Wochen mal so gesehen haben, und hat tatsächlich 8 Milliarden Dollar auf die Waage gebracht, also schon jetzt nicht ganz so klein. Ne? Und es war auch deutlich unter dem Ausgabekurs, der erst erwartet wurde, denn eigentlich sollte es zwischen 23 und 27 Dollar je Aktie losgehen, aber am Ende waren es doch bloß 20 Dollar. Das war dann doch ein bisschen enttäuschend für das Unternehmen selbst, aber sie sind tatsächlich weltgrößter Schweine- und Schweinefleischproduzent und besitzen über 500 Farmen in den USA und haben Verträge mit 2000 weiteren unabhängigen Farmen. Also, was machen Sie? Abgepacktes Fleisch, Speck, Würstchen, Hotdogs und Wurstwaren. Klingt, ja, ziemlich
Lecker,
einseitig,
lecker.
aber wachsen tatsächlich. Und es ist natürlich nichts für Vegetarier, keine Frage.
Ja.
Und die Marken sind durchaus also mir nicht bekannt, aber in den USA offensichtlich, obwohl sie sogar ja, in Deutschland tätig sind, aber auch in Mexiko, Polen, Rumänien, Slowakei, Großbritannien, also sind schon sehr ja, weltweit tätig. Und witzigerweise, hier hat, oder das Unternehmen selber wurde 2013 übernommen von diesem chinesischen Mischkonzern, ja, WH Group oder WH Group, wie auch immer. Und sie haben eben auch nur 10% jetzt an die Börse gebracht. Das heißt, 90% bleiben noch bei den Chinesen. Und damals haben sie 4,7 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt. Jetzt haben sie natürlich ein sehr feines IPO hinbekommen, wo natürlich die Bewertung sich fast verdoppelt hat seit 2013. Also ja, scheint sich dahingehend gut entwickelt zu haben, sodass man jetzt auch hier tatsächlich die Filetstückchen ja, an die Börse bringen kann. Ich bin gespannt,
Die
wie sich das hier
Schweinelen.
weiterentwickelt. Ja, richtig, ne? Die 10% beste. Ja, das beste
Ja.
Stück des Unternehmens. Ja, aber
Also.
ist spannend, aber wäre jetzt für mich nichts, also weder als Kauf noch als
Nee.
Investmentthese irgendwas. Ja, aber offensichtlich scheint es zu wachsen und auch durchaus Anklang zu finden.
Also Bacon esse ich gerne. Eigentlich haben sie mich, muss ich damit sagen. Aber ich glaube, wenn so ein Fonds sowas an die Börse bringt, dann auch nur 10%. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Unternehmen mit Schulden voll beladen ist. Habe ich mir gar nicht näher angeschaut. Ich glaube, das ist halt einfach eine Commodity, ja. Und wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann kauft der Mensch noch das billigere Billo-Fleisch, was vielleicht gar kein Fleisch ist, aber Fleisch draufsteht. Und nee, ich wäre da raus. 17er KGV. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die irgendwie den Umsatz um 7 bis 10% wachsen lassen können oder auch den Earnings per Share pro Jahr. Ach nee, komm, hör auf. Also,
Ich würde eine Spekulation diese Woche draus machen. Und
bitte.
zwar würde ich sagen, dass Smithfield Foods dieses Jahr nicht mehr als 5% Rendite erreichen wird. Oder eben schlechter, das ist klar. Also ich glaube, die werden nicht mehr als
Du
5%
kannst es ja auch
ausgewinnen.
einfach machen, den Markt zu schlagen. Weil wir
Okay.
investieren ja in Einzelaktien, was wir sagen, wir wollen den Markt schlagen.
Ja gut, ich hätte es nochmal eingegrenzt auf 5%, aber
Na gut.
komme ich dir gerne entgegen mit dieser Idee, sie werden nicht den Markt schlagen dieses Jahr. Punkt.
MSCI World nicht schlagen. Ausrufezeichen. Gut,
Genau.
haben wir auch schon mit dabei. Kommen wir zu meinem Top der Woche. Und mein Top der Woche ist tatsächlich die Aktie von British Airways oder auch die International Airline Groups, weil diese Aktie hat sich um 127%, also damit mehr als verdoppelt in einem Jahr. Und sie kommen eigentlich so beide, man kann sie gut mit der Lufthansa vergleichen, sie haben eigentlich dieselben Strategien, aber ein Unternehmen schafft es und ein Unternehmen schafft es nicht. Und deswegen ist mein Top der Woche ist die British Airways. Weil British Airways sich auch wirklich jetzt darauf konzentriert, Premium-Anbieter zu sein. Sie machen viele Reisen in den USA etc. und meiden auch den deutschen Markt, weil es hier relativ teuer ist zu fliegen. Und der aktuelle CEO, ja, Sean Doley, der 53-jährige Ire, ist seit 2020 CEO und hat schon 7 Milliarden Pfund, das sind etwa 8,3 Milliarden Euro, investiert. Und er hat eine ganz einfache Regel: 50% fließt in die Modernisierung, also in die Qualität für den Kunden, und 50% in die Flotte. Und sie haben einfach bequemere Sitze, besseren Service und eine höhere Zuverlässigkeit. Ich kann es ja immer nur wieder sagen: Lufthansa ist manchmal ein Graus, wenn es ums Buchen geht oder auch um den Service. Und deswegen, ich würde persönlich nicht investieren. Ich bin nicht investiert, ist auch nichts für unseren Fonds. Aber es geht auch anders. Und dass die Wirtschaft viel besser läuft in Großbritannien als bei uns aufgrund des Brexits etc., ist ja nicht gegeben. Und deswegen mein Top der Woche, das Management der British Airways.
Ja, genau. Und währenddessen macht Lufthansa eins und überlegt sich da, Baltic Air auch wieder ein Stück weit einzuverleiben. Also wird auch interessant, was da jetzt rauskommt, wie groß man noch werden kann überhaupt, ne? Auch aufgrund der Wettbewerbshüter bin ich gespannt, wie sich das
Aber
Ganze entwickelt und sie, ja.
glaubt man denn, dass man aufgrund dieser ganzen Übernahmen, Italia etc., dass es irgendwann der Turnaround kommt und man endlich mal eine Fluggesellschaft findet, die positiv ist?
Ja, das ist halt die Frage ist, bevor ich expandiere, muss ich ja erstmal die Mutter, also generell das
Aus der
Kerngeschäft im Griff
Stärke
haben.
heraus expandieren sollte man.
Genau, und nicht aus diesem, ich meine, wenn das Management sagt, Carsten Spohr sagt, dass es sehr schwere Bedingungen sind, gerade auch in Deutschland, international eben dadurch natürlich gewisse Nachteile entstehen. Ja, weiß ich nicht, ob man vielleicht erstmal die Situation so meistern muss, wie auch immer das funktionieren soll, natürlich, aber dann deswegen dann viel Übernahmen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, aber vielleicht werden wir auch noch eines Besseren belehrt und ich würde es mir natürlich wünschen, weil es natürlich ein wichtiges Unternehmen in Deutschland ist, ne? Keine Frage. Also lassen wir es mal beobachten. Mein Top der Woche, lieber Philipp, ist der Herr Jerome Powell und zwar, weil er nicht nachgibt. Und er lässt die Zinsen unverändert. Er sieht da keine Eile bei den weiteren Senkungen. Und ich finde das jetzt nicht gut. Ich finde das jetzt nicht schlecht. Was ich aber gut finde und dass es zum Top macht, ist, dass er sich von der Politik nicht, ja, ich sag mal, da auch beeinflussen lässt. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil es natürlich ein unabhängiges Gremium sein sollte, was die Wirtschaft beobachtet. Und wenn es nach seinen Daten und Einschätzungen, auch mit natürlich mit den ganzen weiteren Notenbankern, die in den USA sitzen, ja, ergibt, dass es eben keine Zinsschritte benötigt, sondern die Wirtschaft doch so stark genug ist und auch der Arbeitsmarkt so stark genug ist, finde ich es richtig, dass man eben hier auch entgegengesetzt dem, was der Herr Trump sagt, tut. Und das gefällt mir gut, deswegen mein Top der Woche.
Ja, Trump hatte ja damals schon gesagt, er will ihn ja eigentlich nicht mehr haben, etc. und ablösen, aber gut so. Also es muss auch eine Trennung geben, dass man auch professionell ist. Kommen wir zu
Ja,
meinem Flop der Woche.
stell dir mal vor, du bist oder irgendwo auf andere Länder, ne, wo noch weniger vielleicht auch Wirtschaftskompetenz der Fall ist, ne? Also ich will jetzt
Ja.
nicht schon wieder jemand bashen, aber in dem Falle gibt es ja Beispiele, wo die Wirtschaftskompetenz eher schlecht ist. Aber stell dir mal vor, die hätten den Einfluss der Notenbank in sich, in ihrem Amt. Hilfe, ja, wo
Ja.
wäre die Wirtschaft heute? Na, egal. Dein Flop der Woche, bitte.
Mein Flop der Woche ist auch Marcel, und das ist jetzt der erste Short dieses Jahres, ist die Aktie von Boeing. Und Boeing hat ja auch Quartalszahlen gebracht und der Umsatz ging um 14% zurück. Der Nettoverlust schnellte von 2,2 Milliarden Dollar auf 11,8 Milliarden Dollar in die Höhe. Und das Unternehmen wäre schon fast pleite gewesen. Weil sie haben sich mit einer Kapitalerhöhung in Höhe von 24 Milliarden Dollar letztes Jahr noch gerettet und haben jetzt ein Liquiditätspolster von 26,3 Milliarden Dollar, weil alleine pro Quartal aktuell verbrennt Boeing 3,5 Milliarden Dollar und es ist kein Ende in Sicht. Und deswegen möchte ich das heute einfach mal notieren. Das wird meine erste Short-Idee des Jahres und am Ende des Jahres gucken wir mal, wie die so alle gelaufen sind. Bitte auf gar keinen Fall nachmachen, oder Marcel?
Ja, absolut, ne? Weil Boeing wird nicht pleite gehen, aufgrund dessen, dass sie natürlich eine gewisse, ja, Substanz und Wichtigkeit haben in den USA. Und trotzdem muss man sagen, ist das wirklich finanziell beängstigend. Ja, also, und
Ja.
dann gleichzeitig die Belegschaft, die ja für 40 oder wie viel Prozent Erhöhung wollten die haben. Also, mir
Ja
völlig ein
gut, aber
Rätsel,
der
wie das
CEO hat auch
zusammenspielt.
doppeltes Gehalt jetzt schon, ne? Ich hatte dir ja
Ja, aber man fragt,
diesen
genau, also
Bericht
es war jetzt nicht nur
gesehen.
auf die Belegschaft bezogen, sondern
Wahnsinn.
generell, ne? Also bei solchen Kennzahlen, solche Verdienstentwicklungen zu beobachten, ist halt generell sehr, sehr schwierig. Denn
Ja.
eigentlich kann man ja nur das, was man erwirtschaftet, auch irgendwo verteilen. Das ist nicht nur in Politik so, es ist halt auch offensichtlich in jedem Unternehmen so. Und naja, also ganz
Krass,
schönes
ja.
Geldgrab, muss man so sagen. Mein Flop der Woche ist tatsächlich das US-Justizministerium, welches sich jetzt die Übernahme von Hewlett Packard Enterprises von Juniper Networks nochmal angeschaut hat oder jetzt neu anschaut und tatsächlich wahrscheinlich Klage einreichen werde. Und hier ist der Grund natürlich der neue Regierungsmitarbeiter, der da jetzt von Trump festgelegt wird, der soll das am Ende auch entscheiden. Kann natürlich jetzt trotzdem noch zugutekommen, aber die Übernahme von knapp 14 Milliarden Dollar wurde ja schon, ja, schon länger her, dass das angekündigt wurde und sollte eigentlich im ersten Quartal dieses Jahres umgesetzt werden. Eigentlich steht man also tatsächlich kurz vor dieser Implementierung. Jetzt dürfen sie es nicht, weil die US-Behörden da ein Problem sehen. Ganz plötzlich soll eben auch der Ausfall des Wettbewerbs für Cisco Systems hier eine Rolle spielen, was vorher offensichtlich keinen interessiert hat. Und die EU-Behörden haben es sogar durchgegangen, also haben es sogar durchgewunken, diesen Deal, ne? Haben das abgesegnet. Also ich bin hier gespannt, was passiert. Ich bin ja investiert in Hewlett Packard Enterprise und meine Investmentthese war ja nicht nur, dass ja, das Unternehmen sich jetzt gerade, was sie mehr auf Software und auch hybride Cloud und so fokussiert hat, dass natürlich auch gerade das Thema Juniper dabei helfen wird, das Wachstum anzukurbeln. Und Juniper selber ist ja in recht vielen Segmenten tätig und wird das Portfolio nicht nur ergänzen, sondern eben auch ordentlich erweitern und gleichzeitig das gewisse Wachstum eben auch mitbringen können, was erforderlich wäre. Ich finde, die Aktie ist immer noch günstig bewertet. Hewlett Packard Enterprise nach dem Rücksetzer sowieso, 8% ging es ja nach unten. Klar, sie sind jetzt kein Fast Grower, aber das finde ich auf einem sehr guten Niveau, auch mit einer guten Dividende. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn tatsächlich Juniper hier integriert wird, geht es auch recht schnell, dass das eben auch greift und das ganze Unternehmen gerade auch durch Synergien weiter nach oben katapultieren könnte und zu neuen Multiples führen könnte, also sprich zu ganz anderen Bewertungsgrundlagen, sodass auch vielleicht das Wachstum weiter anzieht. Finde ich ein bisschen schade, habe kurz überlegt, ob ich meine Investition noch so rechtfertigen kann, aber da jetzt auch noch nichts abgesagt wurde und auch noch keine, ja, da noch keine wirkliche Entscheidung getroffen ist, bleibe ich mal hier am Rande. Es ist jetzt eingepreist, dass das Risiko wieder höher ist, muss man sagen. Aber selbst ohne Juniper steht Hewlett Packard Enterprise jetzt nicht so da, dass man sagen muss, unbedingt Handtuch werfen. Hier ist kurz vor der Pleite. Also so schlimm ist es zum Glück nicht. Aber mir gefällt es natürlich nicht und deswegen Flop der Woche.
Kann ich total verstehen. Für mich ist es einfach auch kein Kauf, auch aufgrund dieser Sachen. Ich bin nicht investiert. Es ist auch, sehen wir nachher nochmal, aufgrund der fundamentalen Kennzahlen nichts für unsere Watchlist. Aber die Aktie ist auch nicht teuer, Marcel. Ja, also ich glaube, die Fallhöhe ist hier nicht groß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier nochmal die 16 Dollar sehen. Das würde mich doch sehr wundern. Ich drücke dir natürlich die Daumen. Kommen wir zu dem, was gibt's Neues im Depot? Und solche Schwankungen bergen natürlich Chancen und Risiken. Und wir haben hier eine schöne kleine Grafik dazu. Möchtest du mal anfangen, was in deinem Depot passiert ist?
Ja, also ich habe mich als allererstes, um mal die Reihenfolge einzuhalten, habe ich mich tatsächlich für Intuit an der Unterstützung von 600 Dollar entschieden. Also da entlang läuft eine sehr schöne Seitwärtsphase und das ist so das Tief in dieser Seitwärtsphase. Und ich glaube, dass Intuit da auch ein Profiteur ist für die Längerfristigkeit. Dieser Tipp und Hinweis kam tatsächlich aus unserer WhatsApp-Community, weil das kurz angesprochen wurde. Ich habe auf den Chart geschaut und war überzeugt. Und da sie sowieso auf meiner Strong-Buy-Liste sind, aber mir das tatsächlich entgangen ist vorher, habe ich direkt die Chance genutzt und diese Unterstützung auch dafür nutzen können, um einzusteigen. Dann jetzt erst kürzlich diese Woche, also jetzt dann auch im Laufe der Woche, habe ich mich dann noch für Merck entschieden, Merck & Co., also sprich die amerikanische Pharma, das amerikanische Pharmaunternehmen, welches doch ganz schön runtergekommen ist, in meinen Augen sehr günstig bewertet ist, kommen aber nachher gleich nochmal drauf. Und ich habe verkauft nach den Quartalszahlen Danaher hier auch mit einem, ich glaube, 8%igen Minus, weil die Aktie dafür, dass sie, naja, das Wachstum jetzt prognostizieren für 2025 von 2 bis 3% im Umsatz, aber auch im Gewinn jetzt nicht wirklich hochskalieren können. Wenn das das Unternehmen selbst schon sagt, was natürlich ein hervorragendes Management hat, dann ist die Bewertung mir zu hoch und ich befürchte, dass es hier noch ein, zwei Jahre gibt, die einfach eine Seitwärtsphase nach sich ziehen. Und da möchte ich tatsächlich nicht dabei sein. Ich möchte Teil sein von wachsenden Unternehmen und da möchte ich den Kompromiss schließen. Würde nicht ausschließen, in Denner hier wieder zu investieren, sobald sich hier auch fundamental wieder das Wachstum ja auch in Gang kommt. Ne? Das wäre mir persönlich wichtig. Für jeden, der sagt, ich halte ja durch, keine Frage, alles okay. Ne?
Also ich bin da voll und ganz bei dir. Ich hatte mir auch nach den Quartalszahlen Danaher hier einfach mal angeschaut und wer sagt, der will gerade mal 1 bis 3%, das ist ein Slow Grower, ja. Also wenn jetzt Danaher hier eine Dividendenrendite von 6, 7% offerieren würde, wie es zum Beispiel bei einer Pfizer ist, ich weiß, man kann das nicht vergleichen. Aber ich bin nicht bereit, ein 28er KGV, ja, das 28-fache der Gewinne zu bezahlen für ein Wachstum von 1 bis 3%. Ja, ihr schaut euch nochmal die Folien an zu Meta, zu, aber auch zum Beispiel eine Microsoft. Microsoft ist genauso bewertet wie eine Danaher hier im Moment. Das ist doch Wahnsinn, ja. Und deswegen glaube ich, diese Bewertungsgap muss geschlossen werden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es hier nochmal ein Stück nach unten geht. Und wenn ich passiv investieren will, ja, weil ja viele auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe gesagt haben, nein, ich bleibe dabei, total in Ordnung. Aber ich bin an der Börse zum aktiven Investieren. Passives Investieren mache ich über meinen ETF, da ist die Dana hier eh mit dabei. Aber ich bin überzeugt davon, könnte man eigentlich noch eine Spekulation machen, dass Dana hier dieses Jahr den Markt nicht schlagen wird. Und ich habe das Geld genommen, es war damals eine große Position, ich habe 2022 investiert und habe gerade mal 2,4% Rendite erwirtschaftet, ohne die Dividenden, aber die Dividende ist bei 0,44%, also auch nicht so berauschend, ja. Ich habe das Geld genommen in Royalty Pharma, jetzt endlich die Position voll gemacht. Ich weiß nicht, ob du mal kurz auf den Chart von Royalty schauen kannst. Weil ich bin ja jetzt endlich auch bei Royalty Pharma im Plus, habe ich hier vielleicht einen Aufwärtstrend erwischt? Was sagst du?
Ja, die Aktie hat ja seit ja, jetzt ein paar Wochen richtig Gas gegeben, aber es ist natürlich noch nicht das Schlimmste überwunden. Die Seitwärtsphase ist immer noch intakt. Man muss erstmal so die alte Ebene so über 35 wieder erreichen, da wo sie mal nach dem IPO sich lange Zeit befunden hat. Das heißt, ja, durchaus, wenn das so weitergeht, ist zumindest der Weg bis 35 erstmal frei und dann schauen wir mal, ob es reicht, um dann wieder in die alte Range reinzukommen. Auf jeden Fall gab es einen guten Startschuss und die letzten Wochen waren sehr gut. Also ich drücke die Daumen auf jeden Fall.
Danke dir. Dann geht es auch weiter mit UL Solutions. Die Position habe ich auch voll gemacht. Zertifizierung für mich ein Dividendenwachstumswert. Zertifizierung, Glaubwürdigkeit. Das wird heutzutage auch, weil KI ja auf dem Vormarsch ist, immer wichtiger. Und ich habe neben Brookfield Asset Manager jetzt auch die Brookfield Corporation gekauft. Und ich glaube, hier wird tatsächlich auch das ganze Thema mit in die Karten spielen, dass die Zinsen nicht gesenkt werden. Dass dann einige auch weiterhin sagen, ah, dann ist Private Equity vielleicht noch besser, die ja wissen einfach mehr. Und die Aktie ist wunderbar gelaufen, 47% in 12 Monaten. Aber ich glaube auch, um Bill Ackman zu zitieren, dass wenn Brookfield sagt, sie gehen in den USA an die Börse, dass hier auch nochmal eine schöne Gap dann geschlossen wird. Ich bin begeistert, weil Brookfield einfach auch bei Infrastruktur mit dabei ist, bei Rechenzentren, bei Energien. Sie sind einfach auch ein Riesen-Powerhouse auf der Welt und sind gefühlt überall mit investiert, wo man investieren kann, was sich auf jeden Fall lohnt.
Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Finde ich auch UL Solutions, bin ich auch investiert und habe ja auch da ja mittlerweile auch schon so, glaube ich, 10% plus. Also die läuft ganz gut nebenbei. Und tatsächlich Brookfield bin ich auch immer wieder mal am Überlegen, ob ich hier auch meine Position eröffne. Aber schaue ich mir auf jeden Fall noch eine Weile an. Und für mich auch doch recht gut gelaufen. Ja, aber auch BAM ist ja sehr gut gelaufen. Da muss man ja vielleicht auch noch mit dazu sagen.
Also ich bin bei BAM, ich kann mal ganz kurz gucken, ich bitte das Husten zu entschuldigen, bin ich 72% im Plus.
Ja, also das ist natürlich deutlich, ne, für die kurze Zeit, die du investiert bist. Also Hut ab, Philipp.
Ich bin investiert seit dem, oh, schon länger, schon seit dem 15. September 2023.
Naja, so lange auch nicht. Für 70%.
Das auf jeden
Wahnsinn.
Fall. Ich würde sagen, Marcel, wir springen jetzt rein in unsere Watchlist und
Gern.
schauen uns mal an, was ist denn da passiert eigentlich im ganzen Tech-Bereich. Und wir haben uns es wie immer einfach gemacht. Wir haben einen iShares ETF, uns alle Positionen gezogen und haben dann einfach unsere Ratios durchlaufen lassen. Also wir sind überzeugt, dass wenn wir Unternehmen haben, die bessere fundamentale Fakten, Daten haben als der Markt, dann ist es eigentlich relativ easy, diese Dauerläufer gut einzusammeln, charttechnisch oder wenn sie am 52-Wochen-Tief sind und einfach Buy and Hold zu betreiben. Und die Liste gibt es natürlich kostenlos, aber nicht umsonst im Bereich der Shownotes zu sehen. 136 Unternehmen sind mit dabei. Marcel, ich würde sagen, wir gehen jetzt nicht alle durch, aber wir gehen vielleicht mal die durch, die wirklich auffallen, die nämlich in 5 Kategorien oder was dir vielleicht auch auffällt. hier richtig stark sind. Die Liste ist sortiert nach dem 52-Wochen-Tief. Und ein Unternehmen, was ich noch nie gehört habe, aber wunderbar ist in allen Kennzahlen, ist Bentley Systems Corporation. Hast du von denen schon mal gehört?
Tatsächlich nicht, nein. Ist mir völlig neu. Klingt
Schauen
auf
wir
jeden Fall
mal,
spannend, wenn sie so
was
stark sind.
die machen, Infrastruktursoftware. Ja, und das ist natürlich auch wieder ein spannendes Thema. Und schauen wir uns den Chart vielleicht einmal an. Die Aktie hat in 5 Jahren 48% gemacht und in einem Jahr gerade mal 8,44. Ich würde sagen, wir gucken auch nochmal zu Seeking Alpha, was wir da doch alles so sehen. Eine Market Cap von 14 Milliarden, eine kleine Dividende. Das KGV natürlich hoch mit 42. Und wie sind die Aussichten? Ich vermute aktuell nicht so gut. 10% Wachstum beim Umsatz, 12% beim Gewinn für dieses Jahr. Nächstes Jahr sollen es sogar 14% beim Gewinn werden. Aber die Margen, Marcel, sind brutal stark. Bruttomarge 80%, EBIT-Marge 22%, Nettomarge 27%, ein Payout-Ratio von 21%. Ich denke, das Schöne ist, man kann sich hier, sind auch noch erst seit 2020 an der Börse, einfach mal über diese Watchlist ein bisschen Inspirationen abholen. Was meinst du?
Ja, absolut richtig. Ne? Also hier wird es mal spannend, warum sie tatsächlich charttechnisch nicht richtig laufen. Entweder waren sie ein bisschen zu teuer per IPO an die Börse gekommen. Muss man sich auf jeden Fall mal anschauen. Also auf die Watchlist legen, nicht gleich kaufen, sondern erstmal mal beobachten. Ne? Aber doch ein spannender Kandidat.
Hast du ein Unternehmen, was du jetzt hier siehst auf den Positionen 1 bis 20, was du im Moment sehr spannend findest?
Ja, ich finde, ja, auch, ich sag mal, Intuit, ne? Ich bin ja investiert, wie gerade schon gesagt, aber es sind 4 Punkte, die hier von den 6 Punkten laufen. Und ich glaube, dass man da durchaus die Chance auch sehen kann, dass es nicht ganz so schlecht aufgestellt sein könnte. Ansonsten würde ich noch gleich ansprechen wollen, auf Position 16 ist Manhattan Associates. Und auch die geben ja hier 4 Punkte. Aber nach den Quartalszahlen diese Woche haben
Sie haben
sie einen
sogar 5, weil
Ausblick.
sie nicht verschuldet sind.
Ach so, stimmt, sogar 5, genau, habe ich
Also
sogar
0
übersehen.
ist das Beste, was dir passieren kann.
In dem Falle genau richtig. Und die Aktie ist ja stark runtergekommen, die ist ja 25% eingebrochen nach den Quartalszahlen, was unter anderem daran liegt, dass sie für das laufende Geschäftsjahr gar kein Wachstum sehen. Das hat Begründung hierfür ist kurzfristiger Gegenwind. Man weiß nicht so richtig, was genau das bedeuten soll oder woher das kommen soll oder was das beinhaltet. Ne? Also das wäre nochmal spannend. Mal sehen, was sie da melden noch die nächsten Wochen. Aber das ist natürlich erstmal recht schlecht, weil da natürlich sich von heute auf morgen auch einiges ändert, was natürlich auch gleich eingepreist wurde. Ne? Also sind übrigens Logistik-Software-Spezialist und da auch immer sehr, sehr zuverlässig im Wachstum gewesen. Jetzt nicht wahnsinnig üppig, aber das hat sie eben jetzt erstmal für das Jahr hier ja, gelegt.
Da muss man meines Erachtens nach aber wirklich vorsichtig sein, weil ein Unternehmen wieder sagen, sie wachsen gar nicht und man hat trotzdem noch ein 42er KGV.
Eben.
Eieiei. Auf Position 19 und 20 haben wir Lam Research und Adobe, auch zwei wirklich starke Unternehmen. Lam Research auch noch mit einer Gewinnrendite sogar von 4,13 hochattraktiv. Und einer, der es überall schafft, ja, ist auf Position 23 Applied Materials, also auch wieder Halbleiter, KI etc. Und ich glaube, danach kommt schon ASML, könnte man sich beide auch mal nochmal genauer anschauen.
Ja, also hier sind doch ein paar spannende dabei. Ich glaube, da kann man das Ganze noch ausweiten. Ich finde, so eine Ansys, ne, die ja vielleicht bald zu Synopsys gehört, ist natürlich spannend. Auch eine Cadence Design Software Systems, die natürlich auch immer auf dem KI-Sektor
Ja.
mitfährt, auch immer ganz oben mit dabei.
Deine
Witzigerweise
Qualcomm.
auch, genau, die sind natürlich auch hier voll am Abpunkten. Ne? Das sind natürlich auch sehr, sehr stark, würde ich sagen, nach wie vor ein Einkauf, den man durchaus mitnehmen kann. Ich finde auch ganz spannend Verisign. Ja, also nicht nur Warren Buffett findet sie spannend, sondern ich auch. Schießt ja hier auch, ich sag mal, jeden Punkt nahezu ab. Auch sehr, sehr stringent, wenngleich natürlich die Bewertung auch nicht ganz ohne ist. Und
Was ich auch
ja.
spannend finde, ist, viele wollen ja auch immer mal in Japan investieren. Dann würde ich mir auch hier so einen Highflyer wie Tokyo Electron einfach mal ins Depot mal betrachten. Ja, weil sie einfach fundamental richtig stark sind. Und das heißt, sie haben eine Preissetzungsmacht etc. Gartner ist ja, glaube ich, auch ein Medienhaus. Auch relativ gut. Und was mir auch hier zum Beispiel richtig stark auffällt, sind ja auch zum Beispiel wie Checkpoint Software Solutions. Ja, also auch wieder hier. Cyber Security mit dabei, NetApp, schau dir das mal an, auch richtig stark.
Ja.
Ja, also Das ist das Coole hier an dieser Watchlist. Hier sind einfach Fakten und man kann aufgrund der Fakten einfach mal schauen. Autodesk, bist du hier nicht auch sogar investiert?
Nein, nein, bin ich nicht,
Ah.
aber hatte ich immer wieder mal auch mal kurz im Depot wieder Gewinne mitgenommen, aber ja, ist aktuell nicht drin.
Dann haben wir hier
Aber
zum Beispiel
spannend.
Advantest Corporation, also auch wieder aus Japan. Und die testen Equipment, ja. Und auch wieder für die Halbleiterindustrie und auch wunderbar. Tolle Margen, tolle Cash Conversion, tolle Kapitalrenditen. Also es lohnt sich hier auch nochmal weiter. Arista Networks, das ist ja auch etwas, was du immer sehr gerne hochlobst. Auch hier 5 Punkte, eine Fortinet, auch ein wunderbares Unternehmen im Bereich der
Noch ein
Cybersecurity.
Wort, ganz
Ja.
kurzes Wort zu Arista Networks, weil sie profitieren natürlich jetzt wieder stark davon nach den Meta-Zahlen. Meta ist ein großer Kunde von Arista Networks und auch Microsoft übrigens. Und sie haben ja angekündigt, eben sehr viel zu investieren, auch wieder in Infrastruktur und Rechenzentren. Und das wird Arista Networks weiterhin wahrscheinlich auch Rückenwind geben.
Schauen wir uns nochmal kurz an, Marcel, jetzt zum Abschluss. Wer, also wie gesagt, schaut euch die Watchlist gerne mal an. Die gibt es kostenlos. Wer ist hier ganz oben in der Nähe vom 52-Wochen-Tief? Hoch, meine ich. Und da haben wir die Top 5 VeriSign, SAP, GoDaddy, Nemetschek und auch eine Halma PLC. Also auch Sicherheit ist richtig cool. Und wie gesagt, wir erweitern auch die Watchlist gerne auch im Bereich der Community. Also schreibt uns gerne in die Kommentare. Welches Unternehmen hättet ihr denn gerne, welches auf die Watchlist kommt? Und das kommt dann hier bei der Community Watchlist auch hier mit rein. Marcel, wollen wir weitermachen mit unserer Investment-Idee der Woche?
Genau, und da fange ich heute mal an. Und zwar habe ich, wie schon erwähnt, die Aktie von Merck bei mir im Depot. Hat mehrere Gründe. Zum einen finde ich, wie gesagt, die Bewertung sehr attraktiv. Dividendenrendite, die durchaus okay ist, mit dem kann man auch erstmal arbeiten, ne? Charttechnisch finde ich die 95 $ Unterstützung sehr spannend, die zum zweiten Mal gehalten hat. Das gibt also wieder ein bisschen Auftrieb. Und zuletzt gab es auch recht gute Nachrichten und Studiendaten, die zeigen, dass es ja auch weiteren an Umsatzwachstum wieder geben kann und wird. Man kann durchaus wieder stärkere Gewinne auch erzielen. Und mein Ja, und die Pipeline habe ich mir mal angeschaut. Philipp, da ist sehr viel dabei, was das Thema ja, Krebsforschung, also Medikamente gegen Krebs, ja, also das, auch in verschiedensten Weisen, da sind sie schon teilweise in den Prüfungen, teilweise in Phase 3.
Ja.
Und natürlich haben sie dann auch sehr viel mehr noch in diesen ganzen Pipelines. Und da könnte auch hier und da mal natürlich noch eine gute Nachricht dazukommen. Ja, bestehende Blockbuster werden weiter ausgebreitet, durchaus auch weltweit eben an den Markt gebracht und können da natürlich auch helfen, vielen Patienten. Und das Investment Case lautet ganz einfach: Fuck Cancer. Und da bin ich ja immer gern dabei, das ist ja ganz klar. Aber ich glaube auch, dass man hier als Investor eben ja durchaus eine gute Chance hat, hier mal einzusteigen.
Ist mitnotiert, Marcel. Ende des Jahres machen wir einen Strich drunter. Und ich habe heute nochmal mit dabei gebracht, mit dazu genommen, die Evolution AB, ja. Der Kurs sackt immer weiter ab. 32% im letzten Jahr, aber das Wachstum, schau dir das mal an, das ist sogar exponentiell langsam. Das skaliert richtig hoch. Und hier muss irgendwann diese Lücke einfach geschlossen werden. Also, das geht ja gar nicht mehr anders. Ich weiß nicht, was in dem Unternehmen falsch läuft. Weil sie sind nicht
Ja.
verschuldet, sie haben wunderbare fundamentale Kennzahlen, sie wachsen, sie haben ein Asset-Light-Business. Also irgendwas muss hier langsam mal passieren.
Ja, ich bin gespannt, wie lange du Geduld hast mit dieser Aktie. Bin fundamental ganz bei dir, ganz klar, aber es bleibt offensichtlich nach wie vor ein Thema mit der ganzen Thematik Regulierung, dass vielleicht auch irgendwie noch ein Damoklesschwert drüber hängt. Jedenfalls ist die Aktie heute auch wieder deutlich im Minus. Auf der Basis der schwedischen Krone, der Heimatwährung des
Ja.
Unternehmens, sind sie 5,5% im Minus, waren auch kurzzeitig tiefer drin. Die 800er ja, schwedischen Kronen Unterstützung sollte und muss halten, sonst wird es. Ich sage mal, Charttechnik auch ekelhaft, dann geht es wieder ein gutes Stück weiter runter. Und das bleibt jetzt abzuwarten, was da passiert. Auf jeden Fall, wer hier schon lange dabei ist, muss auf jeden Fall sehr viel Geduld schon mitbringen. Bin
Das auf
gespannt.
jeden Fall. Schauen wir uns an, welche Unternehmen können es in unseren Fonds oder in die Watchlist schaffen. ASML ist eh dabei. Microsoft ja. Meta kommt auf die Watchlist. Boeing und British Airways natürlich nicht. Denner hier ist auf der Watchlist. Evolution AB und Merck ist jetzt auch auf der Watchlist, Marcel.
Ja, sieht ja ganz
Also
gut aus bei Merck, ne?
tolles Unternehmen. Wenn du sagst, wir kaufen sie, können wir uns auch nochmal überlegen, ob wir sie uns vielleicht sogar in den Fonds mit reinlegen. Marcel, ich würde mich bei dir bedanken. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gehustet. Wir hören
Gute
uns,
Besserung, Philipp.
danke, nächste Woche wieder zum Depotrückblick. Und ich bin sicher, es wird ein guter Monat. Danke an CrowdStrike. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir machen jetzt einen Deckel drauf. Und ich erspare euch jetzt den Monolog, weil ich werde husten und sage bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.